Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, dem Podcast für Startups und Unternehmen, wenn es um gute Produktgestaltung geht. Mein Name ist Tim Schulz, ich bin Berater, Designer und Dozent für User Experience Design. Gemeinsam mit meinen Gästen diskutiere ich darüber, wie man gute, aber vor allen Dingen auch sinnvolle Produkte und Services entwickelt und was ein gutes Produkt überhaupt ausmacht. Heute bewegen wir uns thematisch im nicht-digitalen Bereich. Ganz im Gegenteil, heute soll es um die echte Interaktion in der echten Welt gehen. Auch die Zielgruppe ist heute eine ganz besondere, denn in dieser Folge stehen einmal die Kleinsten von uns im Vordergrund. Gemeinsam mit Alina Geidis spreche ich über das von ihr entwickelte Produkt mit dem Namen Annie. Annie ist ein Lernspielmöbel, also ein Möbelstück, das nicht nur einen rein funktionalen Nutzen erfüllt, sondern eben auch spielerische und kreative Aspekte im kindlichen Alltag berücksichtigt. Annie soll dabei helfen, die durch die oft schiere Menge an Kinderspielzeug verursachte Überreizung bei Kindern zu reduzieren und ihren Entdeckergeist sowie das Vorstellungsvermögen zu fördern. Gemeinsam mit Alina spreche ich unter anderem darüber, welche persönliche Geschichte hinter Annie steckt, welche Designphilosophie sie bei der Entwicklung verfolgt und wie genau der Gestaltungsprozess ausgesehen hat. Zudem sprechen wir auch über die besonderen Herausforderungen und Aha-Momente. Zum Schluss gibt Alina uns noch einen Einblick über die Perspektive und die Weiterentwicklung von Annie. Alina studierte von 2019 bis 2023 Produktdesign an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Zwischenzeitlich arbeitete sie als Industrie- und UX-UI-Designerin in verschiedenen Unternehmen. Seit 3,5 Jahren ist sie nun mit dem Aufbau von Annie beschäftigt und arbeitet aktuell nebenbei im Kids Lab und bei Make Your School, wo sie Kindern und Jugendlichen das Entwickeln, Bauen und Coden von Robotern beibringt. Alina, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wir uns heute über euer Produkt Annie unterhalten können.
Vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir mal so ein bisschen beim Ursprung an. Vielleicht auch mal in einem schnellen Satz. Was ist denn Annie überhaupt? Noch gar nicht so weit ausholen. Wir kommen ja dann später im Detail dazu, aber einfach, dass die Hörer und Hörerinnen verstehen, worüber wir eigentlich dann reden und vielleicht dann auch gleich im Anschluss, wie ist denn die Idee zu Annie entstanden? War es ein plötzlicher Impuls oder eher ein längerer Prozess?
Genau, also Annie ist ein Lernspielmöbelbausystem, sage ich immer so schön, ein langer Begriff. Das ist also ein Bausystem aus Holz und Stoff, aus nur 8 verschiedenen Bauteilen und Kinder können ab 3 Jahren damit eigenständig sämtliche Lerntools, Spiele und Möbel bauen. Das war immer dieser Name. Es ist also einfach sehr multifunktional und passt sich an jedes Alter an in der Funktion. Und man muss es halt komplett selber entwickeln, als Kind oder auch als Erwachsener. Wie ich drauf gekommen bin, ist tatsächlich eine lange Geschichte. Also ich habe als Kind immer meine Möbel rumgebaut und habe viel dadurch erkunden können, wusste ganz früh, dass ich Produktdesignerin werden möchte. Und habe dann immer gesagt, oh, ich will unbedingt mal so ein multifunktionales Möbel-Tool, irgendwas entwickeln, was man selber rumbauen kann, weil ich das früher halt selber mit meinem Schraubenzieher gemacht habe, aber vielleicht geht das ja auch smarter. Und dann in meinem Produktdesign-Studium hatte ich dann eine Semesterarbeit, da sollten wir der Kurs hieß einfach Function Follows Form. Wir mussten also ein Produkt entwickeln, das auf einer Form basiert. Und ich habe dann die Form eines Würfels genommen und nimmt man einen Würfel auseinander, hat man quasi 2 U-Formen, wenn man nur die Haut davon quasi nimmt. Die habe ich dann verschieden zusammengesetzt, haben wir gemerkt, oh, das ist ja sehr multifunktional, kann man verschieden zusammenbauen. Und dann habe ich mich daran erinnert, als Kind habe ich das ja immer gemacht, habe den Kindermarkt recherchiert, fand ihn sehr erschreckend, was da passiert mit Kinderprodukten und habe dann darauf basierend das Kinderprodukt zu dem Multifunktionstool entwickelt. So ist es ganz grob entstanden, ja.
Also hat so deine eigene Vorliebe zum Basteln, das so ein bisschen befeuert und dann steckt irgendwie auch so ein spielerischer Charakter dann in dir, höre ich da raus. Welche Lücken wolltest du damit schließen? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast gesehen, die Geschichten, die es schon auf dem Markt gab, die waren es noch nicht so wirklich. Kannst du das ein bisschen mehr differenzieren? Also welche Lücken sollten geschlossen werden im Alltag, im Markt, in der Gestaltung von aktuellen Kindermöbeln?
Ja, das Ding ist, bisher sind Kinderprodukte ja super spezifisch gestaltet. Also es gibt da halt ein Auto oder einen Zug oder so. Also so sehr spezifische Dinge und die Produkte geben auch immer mehr, die Tendenz ist immer mehr steigend dazu, geben immer mehr vor, was man damit eigentlich zu tun hat. Das heißt, ein Kind kriegt etwas vorgesetzt und ist so, okay, ich muss also genau das machen, muss gar nicht mehr selber reflektieren und überlegen, was es eigentlich möchte und auch nicht selber die Lösung überlegen, weil die Lösung ist vorgegeben. Da gab es jetzt zum Beispiel mal Lego, oder ja, Klemmbaustein, sollte man natürlich eher sagen, die natürlich sehr, da konntest du natürlich ganz kreativ frei Sachen bauen, Allerdings ist das ja auch nicht mehr aktuell. Da sie ja nicht mehr so viel Umsatz damit machen konnten, haben sie spezifische Sets entwickelt. Kinder bauen jetzt also Lego wieder nach Anleitung und schmeißen es dann nach kurzer Zeit weg. Und da gibt's unendlich viele Studien zu, wie schlecht das für die Kinder ist, wie sehr es sie überreizt und wie wenig sie dadurch im Alltag jetzt klarkommen, weil das die Basis ist, wie sie aufwachsen. Genau, das war für mich so dieser Anreiz, oh, ich möchte in der Gesellschaft was verändern, also muss man bei den Kindern vielleicht ansetzen, damit sie wieder reflektierter und entspannter werden. Ja.
Das ist ein schöner Gedanke, ich habe darüber so noch nie nachgedacht. Aber es stimmt schon, wenn man so durch die, seinen Blick durch die Regale streifen lässt, ist das alles sehr themenbasiert. Ja, ist schon richtig, ja, tatsächlich. So dieses, ja. Als ich ein Kind war, da hast du so einen Karton voll Legos bekommen, in allen möglichen Farben und Formen, aber es steckte kein Thema dahinter. Stimmt, aus der Perspektive hatte ich so tatsächlich noch nicht gesehen, ja. Kommen wir so ein bisschen zur Designphilosophie, ist ein großer Begriff vielleicht, aber vielleicht tasten wir uns da so ein bisschen rein. Wie würdest du das Designkonzept von Annie beschreiben? Intuitiv, funktional, emotional? Vielleicht kannst du uns da ein paar Worte dazu sagen.
Ja, also ich entwickle immer super funktional. Bei mir ist das Optische ganz hinten an, auch das, ich gehe meist wenig intuitiv daran, klar. Also ich mache natürlich erst weit auf und überlege, oh, was ist denn so möglich? Das ist natürlich aus meiner Intuition raus, was ich da entwickle. Aber die Basis ist immer die Funktion für mich. Was ein bisschen lustig ist, weil der Kurs hieß ja Function Follows Form. Also wie sollte man von der Funktion wegkommen? Und genau das ist, was ich jetzt auf den Markt bringe. Aber genau, es ist primär funktional und danach sehr schlicht gestaltet. Das heißt, es passt sich wirklich an alles Mögliche an, ist wiederum auch intuitiv, aber nicht intuitiv gestaltet, sondern für die Anwender intuitiv gemacht. Genau, aber mein Kern ist echt die Funktion. Das ist, worauf ich Wert lege.
Auf den Spuren von Dieter Rams, wenn man so möchte.
Bisschen.
sehr schön. Inwiefern beeinflussen denn Materialien, Haptik, Farbwahl die Identität eures Produkts?
Genau, es besteht ja erstmal aus Holz und Stoffen. Das ist natürlich sehr natürlich. Es geht natürlich darum, dass das Kind sich wohlfühlt, dass auch die Erwachsenen sich damit wohlfühlen. Ich glaube, da geht es auch primär um die Erwachsenen. Denen ist wichtig, dass das Kind gute Materialien hat. Und die habe ich natürlich auf der Basis entschieden, dass wir diese Materialien verwenden, weil es einfach sehr lang halten soll und weil es... Es soll 3 Generationen lang halten, das heißt, das muss sehr qualitativ hochwertig sein. Bei der Farbe war das ein bisschen schwieriger. Ich habe an der HFG in Schwäbisch Gmünd studiert. Da designt man alles schwarz-weiß quasi. Das Ding ist da, dass man sehr clean gestaltet. Ich hatte also von Farben keine Ahnung und habe dann ganz viel geresearched und rausgefunden, dass Kinder immer eine Farbe brauchen, um auf etwas anzuspringen. Vor allem bevor sie so 4, 5 Jahre alt sind, brauchen sie was Knalliges oder was sich bewegt oder laut ist. Dabei wollte ich aber ein Produkt entwickeln, das auch im Wohnzimmer stattfinden kann, dass das Kind nicht immer nur im eigenen Zimmer sein kann, muss und dass auch die Erwachsenen nicht davon gestört werden. Und aus dem Grund, ich habe dann aber auch herausgefunden, es reicht auch eine knallige Farbe. Deswegen habe ich tatsächlich nur für die Teile, die sich bewegen, für die Verbindungselemente die Farbe Rot gewählt. Weil alles, was die Kinder anfassen sollen, bewegen sollen, ist knallig. Da gehen sie zuerst hin und alle anderen Teile bleiben natürlich. Also wir haben Stoffe, die noch aus Baumwolle sind, die wie Baumwolle aussehen und Holz, das einfach aussieht wie Holz und nicht lackiert ist. Genau, so habe ich da auch die Farbwahl getroffen. Ja.
Mhm. Ja, spannend oder schöner Gedanke, dass du da quasi nicht nur die Primärzielgruppe im Auge hattest, sondern auch die Sekundärzielgruppe, nämlich die Eltern. Ich glaube, das ist kein unwesentlicher Punkt, weil die ja natürlich auch letztendlich die eigentlichen Kunden sind, wenn man das so möchte. Ja, und die natürlich auch einen Blick darauf haben, Qualität und so weiter. Und wenn es dann auch noch so gestaltet ist, dass man nicht genervt wird davon, dann ist es natürlich hervorragend. Ich spreche da aus eigener Erfahrung tatsächlich. Gibt es Vorbilder oder Prinzipien, die dich bei deiner Arbeit leiten oder inspirieren?
Ja, also Vorbilder tatsächlich gar nicht wirklich. Das hatte ich auch im Studium, dass meine Kommilitonen immer sagten, na, die und die Designer sind so krass und nach dem möchte ich mich entwickeln. Das hatte ich tatsächlich nie, sondern ich habe ihn einfach gemacht. Also was mir so in den Sinn kam, also da auch eigentlich wieder eher intuitiv geschaut, was interessiert mich, welche Themen möchte ich angehen, was möchte ich vielleicht auch in der Welt verändern und habe dann einfach das getan. Wodurch ich immer sehr anders war, aber ich finde, es bewährt sich, einfach bei sich zu bleiben und ja, einfach zu machen. Das ist, glaube ich, so mein Prinzip. Und sehr kundenzentriert zu sein. Zu schauen, für wen mache ich das? Das darauf zu basieren und nicht auf irgendwelchen Vorbildern, die irgendwas schon mal ganz cool und fancy gemacht haben. Ja.
Hast du den Eindruck, dass das Kundenzentrierte so ein bisschen nachlässt oder nachgelassen hat bei der Gestaltung von Produkten?
Total. Also ich habe auch in einigen Firmen schon gearbeitet oder Praktika, Werkstudiejobs gemacht. Da ging es primär darum, Geld zu machen, würde ich mal behaupten. Also, es ging darum, Produkte zu entwickeln, die so und so lange halten, damit man wieder neue kauft, oder die so und so gestaltet sind, damit die schnell wieder out sind. Ich glaube, das ist gerade leider der Kern von Produktdesign, von physischem Produktdesign, was ich sehr schade finde. Und ich glaube, man kann auch viel Geld damit machen, wenn man was wirklich sehr gut für die Kundschaft macht, aber dann hält es halt sehr lang. Also man kann natürlich nicht, da muss man wirklich gute Strategien entwickeln, damit auch das möglich ist in einer Firma, sinnvolle Produkte zu entwickeln, die auch langfristig Geld bringen. Das ist natürlich ja herausfordernder, aber möglich.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass mit jetzt gerade mit den jüngeren Generationen das sich vielleicht auch wieder in so eine Richtung hinbewegen könnte. Also jetzt vielleicht noch nicht so spürbar, aber ich glaube, der Weg könnte wieder dahin gehen.
Ja, hoffentlich.
Schöner Übergang, das Kundenzentrierte. Wie sah denn der Weg von der ersten Skizze bis zum fertigen Produkt aus? Also ich komme ja selber aus dem UX-Bereich, deswegen frage ich, du hast ja auch Erfahrungen, wenn ich es richtig gelesen habe, kennst den Prozess. Ist das in der Herangehensweise vergleichbar oder bei so einem Produkt völlig anders?
Ich würde sagen, in der digitalen Produktentwicklung ist es halt, es ist ja meist zweidimensional und man weiß, okay, man braucht bestimmte Buttons und so weiter. Bei einem physischen Produkt kann man sich ja sehr weit austoben. Da kann es in so viele Richtungen gehen. Das heißt, ich habe ja auch schon im UX-UI-Bereich gearbeitet. Ich glaube, im physischen Produktdesign gibt es meist mehr Iterationen. Also ich habe da so viele verschiedene Formen erstmal gesammelt. Also ich habe erzählt, ne, von dem Würfel, der ist in so einem Semesterprojekt entstanden, wo ich auch einen Kommiliton mit dabei hatte. Und da sind erstmal Ideen von vielen Leuten auch eingeflossen und da ist das entstanden. Und in der Bachelorarbeit habe ich das tatsächlich nochmal neu entwickelt. Da habe ich dann das auf Kinder wirklich gemünzt. Erst war es nur so eine Art multifunktionales System. Und da habe ich nochmal von vorne angefangen und überlegt, welche Grundformen machen denn überhaupt Sinn, um etwas multifunktional bauen zu können? Und was macht auch für Kinder Sinn? Das heißt, ich fange da immer bei Grundformen an und überlege, welche Must-Haves gibt es, welche Good-to-Haves gibt es, und darauf basierend sehr, sehr viele Ideen zu sammeln und dann zu schauen, okay, was deckt wirklich die Must-Haves ab? Dann wieder kleiner zu werden, ne? Zu überlegen, was sollte der Kern sein, was sind die besten Ideen, und die wieder auszubreiten und zu sagen, okay, da nochmal ins Detail gehen. Und so entsteht das immer. Und spannenderweise war in jedem Designprozess, den ich hatte, gab es immer eine Lösung, die auch wirklich die eine richtige war. Also es gab nie den Moment, wo ich dachte, das hätte ich jetzt auch so oder so machen können, sondern es gibt bei einem physischen Produkt, finde ich, immer eine Lösung, die die richtige ist für das Problem, was man gewählt hat. Also eine Zahnbürste kann man natürlich auf 10 verschiedene Art und Weise machen, ist alles richtig, aber man sagt, man will sie für das und das eine Problem machen, dann gibt es meiner Meinung nach nur eine richtige Lösung, das zu entwickeln. Also die eine optimale, die wirklich am besten ist. Und so, da versuche ich immer hinzukommen, also so abzutasten, und irgendwann kommt man auf diesen einen Pfad, der wirklich am allerbesten funktioniert, nachdem man natürlich viele Tests und sowas gemacht hat.
Verstehe. Ein Test ist auch ein guter Übergang. Gerade im UX-Bereich wird es ja immer gepredigt, findet in der Praxis relativ selten statt, muss man fairerweise sagen, oder wird dann unter den Tisch fallen gelassen. Wie muss ich mir das Testing bei euch vorstellen? Ich stelle mir da Kinder als Zielgruppe gar nicht so einfach vor und auch gar nicht so gut zu akquirieren, jetzt vergleichsweise zu Erwachsenen. Lauft ihr durch Kindergärten und lasst die mal wie wild drauf toben? Oder wie müssen wir uns das vorstellen, wenn ihr euer Produkt testet?
Ja, tatsächlich sind Kinder da sehr angenehm. Also erstmal, wie wir sie akquirieren.
Tatsächlich?
Ja, weil, erzähle ich gleich noch, aber wie wir sie akquirieren ist, ich erzähle einfach, was ich tue, und meistens sind irgendwelche Eltern mit im Raum und dann sind die direkt, oh, lass uns das testen, weil ich will meine Kinder beschäftigt haben. Da gibt es so ein Defizit, zu wie viele Eltern dann überhaupt ihr Kind gut beschäftigt bekommen, sodass sehr viele Lust haben, dass sie es mit mir testen. Das heißt, ich bin zur Familie nach Hause gekommen mit dem Produkt. Manchen habe ich das auch Monate dagelassen. Die sind zu mir gekommen oder wir haben uns an öffentlichen Orten damit getroffen und dann haben die Kinder einfach stundenlang gespielt. Und da sind Kinder super, weil die sind sehr ehrlich. Also wenn was nicht gepasst hat, haben die das einfach gesagt und meckern dann rum oder schreien rum. Du weißt also wirklich, ob es gut oder schlecht ist. Das machen Erwachsene nicht so. Die sind dann eher höflich und durch die Kinder, da weißt du direkt, woran du bist. Und die machen auch einfach. Also ich habe denen das hingestellt, habe mich daneben gesetzt, ich habe gar nichts getan und die machen einfach stundenlang. Und dann passt das auch. Mit den Eltern ist wieder schwieriger, weil die natürlich, ne, kritischer sind. Ah, was ist das jetzt wirklich? Und was kann das wirklich alles? Die haben nicht so viel Kreativität. Das heißt, die muss man eher nochmal mit Sprache überzeugen oder mit Bildern, die man dann dabei hat. Aber die Kinder sind sofort drin. Also das ist echt, macht sehr viel Spaß. Und die entwickeln ja auch mit. Also bei jedem Testing haben die unendlich viele neue Dinge entwickelt und haben mir so viele Funktionen gezeigt, von denen ich gar nicht wusste, dass die existieren. Also das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Genau.
Gab's an der Stelle Designentscheidungen, die dir besonders schwer gefallen sind? Also gab's Dinge, wo man hängen geblieben ist und nicht weiterkam und das Gefühl hat, dann das ist es nicht?
Ja, es ging so. Also es war, ich habe immer gemerkt, vor allem durch die Testings, okay, das funktioniert das nicht, dann konnte man es sehr klar entscheiden. Ich glaube, eine Sache, die so ein bisschen schwieriger ist, ist, dass ich ein, zwei Themen habe, zum Beispiel habe ich so ein Brett, was man einsetzen kann und da sind Löcher drin. Und wenn man die Löcher im Raster alle anderen Löcher anordnet, dann kann man das sehr multifunktional an alle Dinge anbringen, also auf jede Art und Weise. Aber diese Löcher sind sehr weit im Brett drin. Man hat also wenig Brettfläche, also wenig Sitzfläche zum Beispiel, wenn man Sitz baut. Was funktional wieder blöd ist, weil man dann manche Funktionen nicht so schön hat, aber es ist sehr, sehr multifunktional. Und ich habe mich aber dagegen entschieden und gesagt, es ist ein bisschen weniger multifunktional. Man kann also es nur noch auf bestimmte Arten und Weisen anbringen. Es gibt also eine Falschnutzung, für die ich mich bewusst dann entschieden habe. Dafür ist es ein bisschen angenehmer zu nutzen als finales zusammengebautes Produkt. Und das waren so Entscheidungen, wo ich immer noch denke, immer wieder switche, war das jetzt nicht besser gewesen oder das? Ich habe mich jetzt aber einfach entschieden und es ist jetzt so. Und das Gute ist, das Bausystem kann ja wachsen. Ich kann ja auch das Brett irgendwann nochmal rausbringen mit einer anderen Lochung. Das heißt, da bin ich ja nicht festgemeißelt für immer, sondern ich nehme jetzt die eine Variante und wenn sich rausstellt, Leute wollen das doch multifunktionaler haben, dann bringe ich die andere Variante irgendwann raus.
Also ist Annie an der Stelle sehr skalierbar.
Ja, total. Genau.
Hattet ihr auch Ansätze komplett verwerfen müssen? Und wenn ja, warum? Also sind dann Sachen auch völlig verschwunden, weil es einfach nicht ging?
Tatsächlich nicht. Ich hatte, das Spannende ist, also es gibt ja dieses Basissystem und dazu hatte ich hatte mir unendlich viele Funktionen und Bauteile überlegt, die Sinn machen könnten. Tatsächlich sind alle, die jetzt nicht im primären Produkt drin sind, in meiner Schublade gelandet und die werden vermutlich irgendwann rauskommen. Also es gibt das Basissystem, mit dem sind ein paar hundert Sachen möglich, aber es wird auch die nächsten Jahre vermutlich ab und zu mal ein Add-on geben, was rauskommt. Das sind die Sachen, die ich verworfen habe ursprünglich, die aber total sinnvoll sind. Nur ich muss das Set ja irgendwie erstmal im Grundkern rausbringen und kann ja nicht alles auf einmal machen. Also ich glaube, ich hatte einfach sehr, sehr viele Ideen. Fast zu viele Ideen, auch Richtung Zielgruppen. Also ich hätte noch sehr viel weitere Zielgruppen abdecken können. Sehr viel mehr, als ich es jetzt tue. Das kann nach und nach kommen. Also ich glaube, gerade ist Fokus gefragt und ich musste zum Glück nichts komplett in die Tonne kloppen, sondern ich kann es nochmal verwerten, wenn es weitergeht. Ja.
Ich hatte ja zu Beginn, wir hatten ja angefangen damit, dass du euer Produkt ganz schnell mal eben beschreibst. Jetzt müssen wir es dann doch ein bisschen vertiefen. Der Podcast ist ja ein auditives Medium. Es macht total, macht es natürlich total schwierig, sich so ein visuelles, haptisches, richtiges, physisches Produkt richtig vorzustellen. Du hast gerade erzählt, es gibt irgendwie ein paar hunderte Varianten, die man da machen kann. Jetzt müssen wir ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht nicht auf alle 100, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also der Grundkörper ist ein Würfel und aus Wie geht's dann weiter? Vielleicht versuchen wir es in so einem Spielszenario. Ja. Wie spielen die Kinder damit? Wie gehen die da dran?
Genau, also es gibt zwei U-Formen. Die sind Hocker groß. Also genauso groß, wie ein Hocker hoch ist, als U einfach. Zwei Stück davon. Und damit bauen sich die Kinder meist so einen Grundkorpus. Zum Beispiel setzen sie sie wie so ein O zusammen, setzen sich dann da rein, nehmen noch ein paar Stäbe dazu und sagen, das ist jetzt ein Piratenschiff. Also da entstehen sehr viele Produkte, die so zum freien Rollenspiel eigentlich gedacht sind. Oder er kann auch, weiß ich, ein Raumschiff bauen sie oft oder eine Spielküche kann man auch draus machen, ein Puppentheater, Werkbank, alle solche Dinge, die man sonst einzeln kauft. Dann geht's aber auch in die Möbelrichtung. Das heißt, man kann das Ding aufrichten und Regalbretter reinsetzen. Also die Bretter, die man auch so normal zum Bauen nutzt, hat ein Regal. Oder man macht sich daraus so einen kleinen Tisch. Man kann auch einen Stehtisch daraus machen fürs Büro. Im Büro nutzen wir das auch als sämtliche Dinge. Auch zur Aufbewahrung ist da sehr viel möglich. Ja, oder man kann da auch ein Baby reinlegen, man kann drauf rumklettern, man kann einen kleinen Parcours draus bauen. Also Richtung Kletterdreieck fast so ein bisschen. Ja, einfach sehr viel damit möglich. Und das Spannende ist auch, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, das, was am längsten gedauert hat, ich habe, glaube ich, 2,5 Jahre gebraucht, das Produkt zu entwickeln, war das Verbindungssystem. Weil es gibt ja noch keine Möbelverbindung für Kinder. Sowas existiert nicht. Also wenn du Kinderprodukte hast, auf denen die Kinder rumklettern dürfen, dann ist alles geschraubt und das müssen die Erwachsenen machen. Und ich habe sehr lange gebraucht, herauszufinden, wie man ein Verbindungssystem entwickeln kann, das Kinder sicher nutzen können, aber es auch kinderleicht gleichzeitig ist und es keine Art von Fehlnutzung geben kann, weil das dann fatal wäre. Und es gleichzeitig noch alle Maße hat, sodass es kindersicher ist nach den ganzen CE-Normen. Das ist sehr spannend gewesen und hat sehr lange gedauert. Genau, aber jetzt existiert die erste Möbelverbindung für Kinder, was echt cool ist.
Ah ja, spannend. Es ist interessant, wie die Dinge so laufen. Ne? Also ich bekomme diese 2 U-Hälften und eine Handvoll Stäbe. Habe ich das so richtig verstanden?
Es gibt einen Stab tatsächlich, dann gibt es Bretter und Stoffe und es gibt die Verbindungselemente, das sind so Verbindungsstecker.
Und das alles ergibt das Basismodul, richtig?
Genau.
Ah ja, ja. Okay. Mhm. Und wenn du gerade erzählst, was die da alles so machen, und dass die dann stundenlang damit spielen, bist du manchmal immer noch verblüfft, was dann so rauskommt? Also dann, es klingt auch ein bisschen so, als hätte sich Annie so ein bisschen verselbstständigt und du bist selber immer total wieder so, hey, wow, okay, aber auf das Piratenschiff wäre ich jetzt noch nicht gekommen oder irgendwie so, ne? Das ist doch, also das stelle ich mir aus der Perspektive eines Designers, einer Designerin total cool vor. Ich habe was entwickelt für den und den Zweck. Und die Kinder rasten völlig aus und machen da viel, viel mehr draus, als du dir selber eigentlich hättest vorstellen können.
Ja, also das macht total Spaß. Mhm. Ja. Ich habe auch vor, also ich baue ja gerade die ganze Firma dahinter auf und ich habe auch total Lust, so eine Community zu bilden, wo alle teilen können, was die Kinder noch erfunden haben und sich auch gegenseitig befruchten können, dass dann andere Eltern wieder wissen, ach cool, das geht ja auch noch. Also damit sind ja auch Alltagshelfer möglich, wie ein Lernturm oder so für die Küche, dass man sagt, hey, du kannst deinen Alltag auch optimieren und wie cool ist das, wenn das in der Community entsteht und ich biete einfach nur das Basisset dafür. Also das kann jeder dann selber machen. Das ist echt schön zu sehen, ja, und super spannend.
Das glaube ich total, ja, das glaube ich total. Ja. Ich versuche es mir gerade im Kopf vorzustellen. Es ist ja auch verrückt, wenn du sagst, man hat diese 2 U-Hälften, Bretter und einen Stab und dann passieren solche Dinge. Ja, es ist eigentlich, wie herrlich banal die Dinge sein können in einer völlig reizüberfluteten Welt. Ja, das ist schon, das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich dich angeschrieben habe für diese Folge hier. Es las sich so schön, dass wir müssen uns unbedingt unterhalten. Jetzt möchte ich aber auch ein bisschen ernster werden, nämlich auch Richtung Thema Herausforderungen und aber dann auch Aha-Momente. Also du hast gerade einen Teil angesprochen, finde ich ganz spannend. Ich stelle es mir nicht so leicht vor, in unserem Gesetzesdschungelland ein Produkt herauszubringen, das für Kinder ist. Du hast jetzt irgendwelche CE-Normen angesprochen. Kannst du mal erläutern, was das ist und wie hart das ist, die zu befolgen?
Oh ja, das ist ein tolles Thema. Also das CE-Kennzeichen braucht man eigentlich auf jedem Produkt, was in Europa vertrieben wird. Und um das sich aufs Produkt zu schreiben, musst du verschiedene Produkttests machen. Und dafür braucht man die DIN-Normen. Und in den DIN-Normen steht ganz grob, was man theoretisch tun müsste, damit ein Produkt kindersicher ist. Nur es ist so extrem, da wir so multifunktional sind. Wir sind jetzt, also da stehen halt Beispiele von bestehenden Produkten drin, aber wir sind ja kein bestehendes Produkt. Das heißt, wir müssen die Normen sämtlicher Produkte beachten, die es irgendwie gibt, in einem. Wir haben jetzt über 60 Tests gefunden, die wir machen müssen. Von wir müssen es verbrennen und die Asche überprüfen, wir müssen es in Lösung auflösen. Also wir müssen alles Mögliche tun, das 25.000 Mal belasten mit bestimmten Gewichten und das mit jedem einzelnen Bauteil, das ist so extrem. Also das kam jetzt auch die ersten Monate erst raus, wie viel es wirklich ist, was wir da alles noch prüfen und testen müssen. Gleichzeitig ist es super wichtig, dass Produkte so getestet werden, die für Kinder dann da sind. Aber leider gibt es ja auch zu viele Lücken im System. Also es kommen ja aus China zum Beispiel sehr viele Produkte, die einfach China Exports draufpacken. Es ist das gleiche Logo wie CE, nur ein bisschen näher zu komprimiert. Man kann kaum einen Unterschied erkennen. Und so kann man Sachen aus China importieren, die dann einfach explodieren, wenn sie elektronisch sind, gern mal, oder einfach giftig sind. Und das haben inzwischen auch sehr viele Kinder leider und natürlich auch Erwachsene. Das heißt, es fühlt sich ein bisschen frustrierend an, dass es sich andere sehr einfach machen können. Und die müssen da jetzt halt vermutlich noch sehr, sehr lange testen und machen und tun und irgendwie Geld dafür auftreiben, bis das irgendwer überhaupt nutzen dürfte, offiziell.
Mhm.
Ja.
Wie muss ich mir denn dieses Prototyping dann auch vorstellen? Also du hockst dann echt da und dann baust du wahrscheinlich ein kleines Modell und dann irgendwann stehst du in einer Schreinerei und bastelst wirklich dieses Teil zusammen. Oder wie läuft das ab, wenn ihr da so einen Prototypen baut?
Ja, das Gute ist, ich habe einen 3D-Drucker. Ich kann alles in Echtgröße einfach drucken, bis auf die große U-Form. Und die habe ich erst aus Holzplatten einfach zusammengeschraubt, weil da die Echtgröße sehr, sehr wichtig ist. Also im Kleinen hat das gar nicht so viel Sinn gemacht, leider. Und ich hatte nie eine Schreinerei tatsächlich zur Verfügung. Ich habe einfach in meinem Keller Formholz gepresst und mit meinem Handbohrer und einer Stichsäge das Ganze ausgesägt und dann geschliffen. Das war eine sehr lange Prozedur. So habe ich 8 Prototypen gemacht.
Okay, wow.
Ja, das war eine wilde Reise. Und sehr viele Nächte im Keller.
Aber da kommt die bastelnde Alina wieder zum Vorschein. Ne? Das, was
total,
du zum Beginn des Gesprächs gesagt hast. Okay. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn wir nochmal zu diesen Normungen, hast du einen Überblick, von wie vielen wir da reden, wo man drauf achten muss, so rein in der Zahl?
Ja, also die Normen, also ich habe 25 Handbücher gebraucht, die jeweils zwischen 20 und 200 Seiten lang sind ungefähr.
Oh Gott. Mhm.
Und da stehen sehr, sehr viele Dinge über. Also es geht von, also die simplen Sachen sind Verschluckungsgefahr vermeiden. Dann gibt es verschiedene Verschluckungstester, die ich mir ausgedruckt habe und da die Teile reinstecke und schaue, ob es passt. Oder es gibt einen Prüffinger, den man in die Löcher stecken muss, ob der Finger sich einklemmen kann. Auch wild. Dann, ja, es gibt unendlich so Imitationen des menschlichen Körpers, die man mit dem Produkt zusammen testen muss. Und ja, das ist so ein Ding. Und dann halt diese ganzen chemischen Tests, Aufbauten, Belastungstests, das ist auch sehr wild, ja.
Okay, Wahnsinn. Das sind die Herausforderungen und Hürden auf der rechtlichen Ebene. Wo gab es denn noch Schwierigkeiten, technisch, gestalterisch, vielleicht auch wirtschaftlich? Also ihr seid ja ein Startup, das heißt, ich glaube, wirtschaftlich werdet ihr auch einiges vor euch haben. Erzähl einfach mal ein bisschen, was habt ihr denn noch für Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt?
Voll. Also als Startup wollen wir natürlich erstmal Finanzierungen beantragen. Erstmal eigentlich gerne ohne InvestorInnen, sondern einfach, es gibt ja sehr viele staatliche Finanzierungen. Nur leider fokussieren die sich inzwischen fast nur noch auf KI oder sehr Hightech-digitale Businessmodelle. Aus dem Grund haben wir tatsächlich auch eine App dazu entwickelt, weil wir haben jetzt gerade eine Finanzierung beantragt, wir warten noch auf die Rückmeldung. Wir sind jetzt also auch digital, aber es ist natürlich nicht der Kern bei uns. Darum geht es einfach nicht im Kern. Und das ist halt eine riesen Herausforderung, dass wir zum einen kaum Finanzierungen bekommen, weil der Trend und jede Förderung und sowas geht in Richtung Digitales. Was anderes gibt es eigentlich gar nicht mehr wirklich. Oder in Richtung Nachhaltigkeit, aber dann wollen sie auch sowas wie Solaranlagen und nicht, die wollen halt nicht, also ich bin so simpel, das Produkt ist so simpel, dass jeder denkt, ah, ist ja einfach nur ein bisschen Holz und Stoff und das ist ja nicht krass. Aber ich finde, dieses Simple zu entwickeln ist so anspruchsvoll, dass es dann auch so funktioniert. Nur das sieht man auf den ersten Blick nicht. Das ist halt einfach nicht, auf den ersten Blick ist es nicht Hightech. Genau, das ist eine große Hürde. Auch ich pitche sehr oft bei Events und dann, ich bin da auch eigentlich immer die einzige Frau. Das ist auch noch ein Problem, dass man da erstmal nicht so ernst genommen wird und dann ist man halt irgendwie so ein bisschen Holz und Stoff und macht was mit Kindern, wie süß. Das wird halt leider in dieser Business-Bubble nicht so ernst genommen. Das finden alle erfrischend und ich werde auch immer wieder gebucht für alles als Quotenfrau, als die eine, die was nicht mit Tech macht. Ich kriege also sehr, sehr viele mediale Präsenz. Also fast jede Woche bin ich irgendwo, was schön ist, aber aus dem Grund ist natürlich schade, dass es nur deshalb ist. Ja.
Das ist eigentlich fast schon ein Armutszeugnis, dass wir solche Themen heutzutage besprechen müssen. Ja, das ist schon. Ich meine,
ja, leider.
Auch dieses Hightech-Thema. Ich weiß gar nicht, ob das immer so erstrebenswert ist, sondern gerade eben diese simplen Dinge, wie wir sie früher vielleicht auch schon mal hatten und dann verloren gegangen sind, das jetzt wieder zu beleben, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Thema. Ich meine, du hast gerade erzählt, wie Kinder aus 2 Würfelhälften hunderte verschiedene Dinge machen. Ja, also wo hat man das heute noch? Ja, also insofern ist es eigentlich paradox, dass das jetzt dann quasi, dass der Mehrwert vielleicht an der Stelle so nicht erkannt wird. Ihr bastelt, ihr baut, ihr probiert aus und irgendwann muss ja dann dieser Moment gekommen sein, wo dir euch, ich sage immer euch, seid ihr ein Team oder machst du das ganz alleine? Ich weiß gar nicht, warum ich mal euch sage. Ich glaube, auf der Webseite ist noch ein Kollege von dir mit abgebildet, ne? Den wollen wir jetzt nicht unerwähnt lassen, oder?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich, ich habe schon sehr viel Zeit auch alleine daran gearbeitet. Ich hatte auch immer mal Leute dabei. Es waren aber inzwischen bestimmt schon um die 30 Leute, die mal mitgewirkt haben.
Ah, okay.
Und jetzt gerade habe ich einen dabei, genau, mit dem es sehr, sehr gut passt, mit dem ich mir auf jeden Fall gut vorstellen kann zu gründen. Auch noch weitere unterstützende Menschen dabei. Wir sind noch gar nicht gegründet. Das heißt, ich kann noch schauen, mit wem passt es wirklich gut. Weil das ist ja schon ein krasses Commitment zu sagen, wir bauen jetzt zusammen unser Lebenswerk auf und wen hole ich da rein. Aber ich habe es tatsächlich die ersten 3 Jahre, da hatte ich auch eine Phase jemanden dabei, aber schon primär alleine gemacht. Hatte immer mal unterstützende Leute. Und jetzt, genau, seit einer Weile Leute fixer dabei. Ja, also das ist auch alles auf meinem Mist gewachsen, sage ich mal so. Und die anderen haben sehr viel Input immer gebracht, was das so ein bisschen schöner geformt hat. Mhm. Das ganze Konzept, was wir haben, ja.
Genau, und wie eben schon angeteasert, irgendwann muss ja dann der Moment gekommen sein, nach all der Tüftelei, wo du dir gedacht hast, jetzt stimmt's. Oder vielleicht war der Moment ja auch nicht da, weil irgendwie ist ja ein Produkt nie zu Ende. Aber jetzt ist es zumindest so weit, dass wir das jetzt auch publik machen und jetzt zeigen wir es mal den Leuten und so. Wann war denn dieser Moment oder was war das Ausschlaggebende dafür?
Ja, ich glaube, es war das Verbindungssystem. Also diese Grundbauteile bestanden schon lange, wie die so grob aussehen sollen. Klar, da muss man immer die Millimeter ein bisschen anpassen, ne, dass es auch wirklich gut funktioniert. Aber das war einfach nach einem logischen System. Das heißt, man wusste schon, wie es final aussehen wird. Aber das Verbindungssystem, das war meine Bachelorarbeit quasi. Und da hatte ich 3 Monate Zeit, die erste Möbelverbindung für Kinder zu erfinden. Und das war sehr stressig. Es ist mir erst in den letzten, ich glaube, 2 Tage vor Abgabe ist es mir gelungen, das finale Ding auszudrucken. Also es war immer der Prozess, schnell im CAD rumbauen und dann wieder 3D drucken. Und da sind über 100 Varianten entstanden. Also das war extrem, wie viel ich da gedruckt habe und überall wegen einem Millimeter hat es wieder nicht funktioniert und das war echt schwierig. Und als die dann stand, wusste ich, okay, jetzt passt's, jetzt müsste ich den Rest nur noch von den Maßen her anpassen, aber das Grundding passt, genau. Ja.
Wo kam denn eigentlich denn, oder woraus setzt sich denn der Name Annie zusammen, geschrieben mit Ä, Doppel N, Y? Hat das irgendeine Bedeutung oder einen tieferen Grund?
Also ich hatte ursprünglich einen anderen Namen für das Produkt und den gab's schon. Dann mussten wir was Neues überlegen. Da hatte ich auch gerade einen dabei und wir haben zusammen eine WhatsApp-Gruppe eröffnet und 1 Jahr lang musste jeder jeden Tag eine Idee reinschreiben.
Zur Namensfindung. Ideen.
Ja, okay. Das war sehr hart dieses Jahr. Also wir haben irgendwie immer gedacht, ah nee, irgendwie ist alles so spezifisch. Dann hatten wir irgendwas mit Hocker oder irgendwas mit, keine Ahnung, Kinderbildung. Aber das ist ja nicht der Kern des Ganzen. Der Kern ist ja einfach, dass es alles kann. Also kamen wir irgendwann auf das Wort any, anything. Mhm. Alles ist möglich. Und dann haben wir gesagt, lass uns das mit 2 N schreiben, damit es nicht das Wort any ist. Und auch, weil es aus 2 N, also U-Formen, besteht. Also ist das Produkt quasi im Namen drin. Und dann haben immer alle Annie gesagt. Und dann haben wir so, nee, das muss any heißen. Dann habe ich einfach Punkte drauf gemacht auf das A. Und dann war es any. Und dann haben wir gesehen, das gibt's noch nicht. Wir haben auch gerade erst die Marke angemeldet. Und ja, das zeigt es eigentlich ganz gut, was es ist, glaube ich. Und Kinder können es gut aussprechen, das ist auch schön.
Ja, das stimmt, das ist wichtig. Der Markenkern muss ja fortgetragen werden.
Total.
Kommen wir mal in Richtung Perspektive und Weiterentwicklung. Kommen wir allmählich dem Ende dieser Folge näher. Was ist denn die Vision der nächsten Jahre, sofern du das verraten kannst, willst, darfst? Wie soll sich Annie weiterentwickeln?
Ja, also ursprünglich war das Produkt für Familien zu Hause entwickelt. Das ist immer noch unsere Kernzielgruppe. Unser Ziel ist es jetzt aber erstmal, das Produkt, sobald wir die Finanzierung haben, die CE-Tests und es hergestellt haben, das soll jetzt im kommenden Jahr passieren, wollen wir auf den Markt gehen und primär erstmal Cafés und auch Kitas ansprechen. Kitas, weil da funktioniert es einfach super. Also da sind so viele Kinder gleichzeitig beschäftigt und wir können halt Erziehende entlasten, was super ist. Also die haben dadurch mehr Zeit gewonnen, haben wir jetzt in Testings rausgefunden. Und es gibt einen Erziehendenmangel. Das wäre wirklich schön, da was zu verändern. Und in Cafés, weil viele Kinder haben ja nicht den Zugang zu so Produkten. Und Eltern wissen auch oft nicht, wo können sie hin mit ihrem Kind, wenn sie Freizeit haben quasi. Wo stört das Kind nicht? Deswegen würde ich gerne mehr familienfreundliche Orte in Städten schaffen. Also erstmal Cafés. Das ist so das, was ich jetzt als erstes angehen möchte. Das heißt, ich suche auch gerade Kitas und Cafés, die Lust haben, das Produkt zu kaufen, mit uns eng zusammenzuarbeiten, damit wir auch natürlich daraus lernen können, schauen können, müssen wir irgendwas abändern oder passt das so? Und dadurch wollen wir gleichzeitig natürlich auch die Familien erreichen. Ne? Die können es dann schon mal testen und vielleicht wollen sie es dann auch für zu Hause haben. Und langfristig, ich würde so gerne noch in Schulen gehen. Man kann damit schulische Bildung auch einen großen Teil abdecken. Da war ich schon viel in der Grundschule. Ich würde sehr gerne einen Pendant zum Frontalunterricht bieten. Das wäre sehr, sehr schön. Aber auch in der Ergotherapie und Psychotherapie für Kinder habe ich es getestet. Und da kann es auch sehr viel bewirken. Man kann da viel tiefer auf die Kinder eingehen, weil sie individueller machen können, was sie gerade brauchen. Und man nicht als Therapeutin da irgendwas hinstellt und hofft, dass es jetzt das Richtige war. So läuft es nämlich meistens. Und ich glaube, wir können da in vielen Gebieten viel noch bewirken, müssen aber natürlich erstmal wo anfangen. Also erstmal Kitas, Cafés, Familien an da starten, ja.
Mhm. Du hast gerade Schulen angesprochen. Wo können wir denn Annie einordnen, was das Alter angeht? Bis wann haben die Kinder denn oder bis zu welchem Alter haben die Kinder daran Spaß, schätzungsweise? Ihr werdet vermutlich mit verschiedenen Altersgruppen probiert haben. Wann hört das auf ungefähr oder wann, also wie habt ihr da die Altersspanne festgelegt?
Also zu Hause ist es so, dass so Kinder von 0 bis 3 klettern da viel drauf rum, lernen erste motorische Fähigkeiten, stecken mal Sachen, ne, durch diese Löcher und so. Und das ist so eine schöne Basis, dass sie damit mal aufwachsen. Von 3 bis 11 ungefähr machen sie alles Mögliche. Das ist die Phase, in der sie wirklich total eskalieren und ganz viel erfinden. Da klappt jedes Alter auch super. Sie spielen natürlich in jedem Alter, in jeder Altersstufe sehr verschieden damit. Aber in jedem Alter ist es immer noch spannend, was ich auch total cool finde. Und das Ziel ist es, dass es danach hoffentlich einfach als Möbel weiter genutzt wird, ne? Dass man es als Regal aufstellt, als Hocker nutzt, als Aufbewahrung, wäre sehr schön, damit es dann die nächsten Generationen wieder als Spielzeug nutzen können. Also wirklich für jedes Alter.
Genau, dieser langlebige Gedanke dahinter. Ja, ist wirklich schön. Ist wirklich schön. Jetzt hast du auch gesagt, ihr wollt es dann auch wirklich breiter raus. Das heißt aber, du kannst das nicht mehr bald alleine mit deinem 3D-Drucker und in deinem Keller zusammenschrauben. Wie stellt ihr euch die Produktion vor, wenn du darüber sprechen willst, kannst, darfst?
Ja, voll. Sehr gern. Also wir suchen gerade Hersteller. Ich habe schon einige an der Hand. Die sind alle in Süddeutschland tatsächlich.
Ah, okay.
Weil wir sehr gern regional bleiben möchten. Ich hatte auch schon im europäischen Umland viel angefragt. Leider ist es da so, dass die meisten nicht so gut Englisch können und wir möchten schon tief in die Entwicklung mit denen gehen und schauen, wie kann man noch die Herstellungsweise optimieren, weil da viel möglich ist noch. Und viele Schreinereien, auch in Deutschland sind es viele, die sagen, nee, wir haben schon immer so gemacht, das machen wir immer so, die sortiere ich direkt aus, da habe ich gar keine Lust drauf. Und spannenderweise ist es mit der Logistik draufgerechnet in Deutschland gar nicht so viel teurer. Also es ist nur so ein kleiner Unterschied. Genau, und natürlich sehr nachhaltig. Und deswegen in Deutschland auf jeden Fall, da habe ich jetzt schon eine Spritzgussfirma gefunden, die sehr gut passt. Schreinereien bin ich gerade noch am Schauen, welche jetzt am besten ist und eine Näherei suche ich noch. Und Nähereien sind wirklich sehr schwer inzwischen zu finden, weil das alles nach Asien gerade geht oder gegangen ist. Ja, genau.
Ja, ist spannend, weil gerade der vermeintlich höhere Preis ist ja immer so ein Totschlagargument. Spannend, dass du sagst, es ist eigentlich gar nicht so viel mehr.
Ja.
Die letzte Frage oder die Frage zum Schluss. Wenn du jetzt die Zeit Revue passieren lässt. Wie lange arbeitet ihr denn da jetzt dran? Oder du?
Ich glaube, seit 4 Jahren ungefähr. Schon eine Weile, ja.
Wenn du das jetzt dir alles nochmal so durch den Kopf gehen lässt, was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal ganz von vorne anfangen würdest?
Was anders machen? Naja, würde ich etwas anders machen. Ich würde, glaube ich, nichts anders machen. Es gab auch viele Tiefs, also wo ich mal monatelang gar nicht vorangekommen bin. Ich war auch viel allein und da ist es schwer, sich zu motivieren, ne? Zu sagen, ich baue jetzt noch eine Firma auf. Obwohl eigentlich niemand auf irgendwas wartet. Das war ja nur für mich quasi. Aber würde sagen, ich würde jetzt nichts anders machen. Ich habe aus allem, auch wenn es schief lief, sehr viel gelernt. Und ich glaube, darauf kommt es an. Ich werde ja auch Geschäftsführerin sein. Ich werde Leute ermutigen, echt coole Sachen zu leisten in der Firma. Und diese Tiefs waren da sehr wichtig für. Und ich habe da so viel draus gelernt. Deswegen würde ich ungern was anders machen, glaube ich.
Mhm. Ja, das war, wenn das mal nicht schöne Abschlussworte sind. Alina, Gründerin, Denkerin, Erfinderin von Annie, dem Lernspielmöbel. Sag mal Lernspielmöbel?
Ja, genau.
herzlichen Dank für die Einblicke in dein euer wirklich tolles Produkt, dass wir da mal einen Blick dafür bekommen konnten, was ihr so macht, was da entsteht. Wirklich schönes Produkt und würde mich total freuen, wenn du mich da auf dem Laufenden hältst, wie es da so weitergeht. Genau, vielen Dank für deine Zeit und bis vielleicht mal wieder.
Ja, vielen Dank dir auch. Bis dann.
So, das war's für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet für euch und eure Projekte etwas mitnehmen. Wenn du selbst an aufregenden Produkten arbeitest oder jemanden kennst, der das tut, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören, denn dieser Podcast lebt von den spannenden Geschichten und Ideen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wenn du Lust auf einen interessanten Austausch hast, dann schreib mir einfach. Du erreichst mich unter experience@tim-schulz.de oder über das Kontaktformular meiner Webseite tim-schulz.de. Die Links dazu findest du dann hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit.